ich glaube, Dietrich Bonhoeffer war es, der gesagt hat, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche.
Ah, wirklich?
Ja. Ich glaube, es braucht eine gewisse Entschiedenheit. Man soll sich mal für was entscheiden. Und das hast du in der vorigen Frage angesprochen, so sich nicht entscheiden können.
Ja.
Dann wird aber für dich entschieden.
Schwester Helena, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch.
Dankeschön.
Voll cool, dass du da bist. Du bist aus Linz hergefahren, gell?
Ja, genau, mit dem Zug.
War es gut?
Easy? Ja, wunderbar.
Sehr gut.
Schöne Strecke.
In was für einem Kloster bist du denn da?
Ich bin Juniorin bei den Elisabethinen in Linz.
Okay, und ihr habt eine franziskanische Spiritualität, gell?
Ja, genau. Unsere Ordensregel ist die des Heiligen Franziskus vom Dritten Orden und unsere Spiritualität ist franziskanisch, elisabethinisch auch geprägt, ja, genau.
Was bedeutet das so zum Beispiel?
Ja, ist jetzt elisabethinisch oder franziskanisch?
Franziskanisch zuerst.
Ja, ich glaube, der Heilige Franz ist für vielen ein Begriff. Der hat ja im 13. Jahrhundert in Assisi gelebt, hat eigentlich alles weggegeben. Der war eigentlich kein armer Sohn, er war ein Sohn eines Kaufmanns und hat dann eigentlich alles weggegeben, um mit den Armen zu sein, um zu predigen, um das Evangelium zu verkündigen und nach dem Evangelium zu leben. Und diese Armut war ihm ganz wichtig. Also diese radikale Christusnachfolge in der Armut. Ich glaube, die Armut ist was tief Franziskanisches. Also das Gelübde der Armut war ihm sehr wichtig. Und es haben sich ihm dann bald Brüder angeschlossen, später auch Schwestern, aus dem sind die Klarissen dann entstanden. Also die heilige Clara ist sicher auch vielen ein Begriff. Mhm. Und unsere Ordensregel basiert eben auf dem Ordensregel des Dritten Ordens des Heiligen Franziskus. Das sind vor allem Gemeinschaften jetzt wie wir, die apostolisch tätig sind.
Mhm.
Und wir Elisabethinen wurden 1622 in Aachen gegründet. Und unsere Gründerin Apollonia Rademecher hat quasi den Wunsch gehabt, auch sich um Arme und Kranke zu kümmern und hat gesagt, wir tun das wie die heilige Elisabeth. Mhm. Und die heilige Elisabeth hat zur Zeit des heiligen Franz gelebt, war eine Adelige und die hat sich inspirieren lassen von ihm und hat dann gesagt, und ich will mich auch um die Armen kümmern. Die hat das erste Hospiz gegründet in Marburg, hat auch ihre Kleider weggegeben, ihren Schmuck weggegeben und auch selber gepflegt. Und unsere Gründerin hat gesagt, wir wollen so sein wie sie. Mhm. Und so hat sie den Orden der Hospitalschwestern der heiligen Elisabeth, das ist der vollständige Name, gegründet. Und in Österreich ist dann Elisabethinen draus geworden.
Ah ja, das heißt, es ist immer noch ein Teil von euch auch so, von eurer Arbeit.
Ja genau, also das ist unser Gründungsauftrag eigentlich, die Pflege und Betreuung von Menschen. Wir haben auch in Linz ein Krankenhaus mit 400 Betten. Und ungefähr 1000 Angestellten, also wirklich groß. Wir haben aber auch ein Generationenhaus zum Beispiel und andere Werke. Also heute sehen wir unseren Auftrag eigentlich weiter.
Ja.
Also jetzt nur, ich will es gar nicht
kleinreden
so, ja. Aber wir sehen es einfach weiter, den Auftrag, für Menschen da zu sein.
Ja.
Also die heilige Elisabeth hat gesagt, ich sage euch, wir müssen die Menschen froh machen. Und das ist ein Satz, den ich total liebe. Und das ist für uns und für mich persönlich auch ein Auftrag, zu sagen, hey, die Menschen froh machen, da wo sie sind und da, wo wir ihnen begegnen. Ja.
Cool. Ich freue mich besonders, heute mit dir zu reden, weil für mich ganz lange kannte ich, glaube ich, keine einzige Ordensfrau. Also man hat ja so einen Begriff, ich hatte einen Begriff von, was ich mir dachte, ist eine Nonne irgendwie so. Und das ist so sehr weit entfernt von, was ich jetzt weiß, ist die Realität. Also ich hatte viele Vorurteile und die Idee davon, dass es ein bisschen ein trauriges Leben ist.
Ja, das so. Denken viele, ja. Ganz trauriges Leben.
Ja, ganz, es tut mir leid.
Ja, man ist nur im Kloster, wenn man quasi sonst nirgends klarkommt.
Ja, genau.
Das Beste.
Und da werde ich dich dann auch gleich noch ein bisschen ausquetschen, so ein paar knackige Fragen, was so vielleicht Vorurteile sind, die man haben kann, die du dann beantwortest.
Sehr gut, ich freue mich schon.
Ich mich auch. Aber vielleicht bevor wir dazu kommen, so einfach mal so einen kleinen Schwenk in, wie kam es für dich dazu, dass du heute Ordensfrau bist? Also kurz und knackig.
Kurz und knackig. Es ist eine lange Geschichte, wie man sich vorstellen kann. Man geht meistens nicht von heute auf morgen in einen Orden. Ich kann von mir einfach sagen, dass ich diese Lebensform irgendwie immer faszinierend gefunden habe, auf einer ganz kindlichen Art und Weise. Also ich komme aus keinem gläubigen Elternhaus, ich komme aus einem katholisch-protestantisch geprägten Elternhaus, was aber beides nicht wirklich gelebt wurde. Also ich hatte überhaupt keinen Zugang zudem und trotzdem, ja, es gibt so Filme, den Namen der Rose und so, und da kommen so Klöster und Mönche vor, und ich fand das irgendwie schon so als Zehnjährige mega cool. und das war aber so ganz kindlich irgendwie. Und mit 18 bin ich dann zur katholischen Kirche eigentlich gekommen, weil mein Bruder und ich wurden protestantisch getauft, aber eben nicht wirklich protestantisch erzogen.
Ja.
Und ich habe mich dann für die katholische Kirche entschieden mit 18. Und da war der Gedanke schon da, ey, ja, wenn man katholisch ist, kann man auch ins Kloster gehen. Also das weiß ich noch, am Tag von meiner Konversion war das recht stark schon, dieser Gedanke. Weil ich irgendwie gespürt habe, mich fasziniert das, diese Lebensform. Und das ist lustigerweise bis heute geblieben.
Voll.
Also mich fasziniert diese Lebensform, in Gemeinschaft zu leben, gemeinsam Gott zu suchen, aber auch alleine Gott zu suchen. Für mich ganz wichtig auch die franziskanische Spiritualität. Also das finde ich einfach unglaublich, eine lebensbejahende Spiritualität, und das passt irgendwie zu meinem Wesen. Und andererseits auch ist für mich Ordensleben immer auf die Menschen ausgerichtet. Also ich könnte mir Ordensleben ohne Menschen, seien das Mitarbeiter, seien das Mitstudenten, seien das Freunde, Familie, Mitschwestern, Menschen aus der Kirche, völlig egal, aber ohne Kontakt, ohne mit ihnen zu leben, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen irgendwas zu tun, könnte ich es mir nicht vorstellen. Und als ich dann gemerkt habe, Ordensleben fasziniert mich, habe ich irgendwann gemerkt, ja, ich muss das wagen. Also ich muss das ausprobieren. Ich kann nicht vom Sofa aus, ich kann mir das zwar vorstellen, ich kann darüber lesen, aber ich muss irgendwie konkret werden. Und habe dann eigentlich mehrere Gemeinschaften besucht in unterschiedlichen Ländern. Also man kann ja immer mitleben in vielen Gemeinschaften.
Ja.
Kann ich jedem empfehlen, dass es gibt einfach eine Orientierung.
Ja.
Ich weiß noch, beim ersten Kloster habe ich gedacht, naja, ich gehe da mal hin, und wenn ich merke, dass nichts ist, ist super, oder? Weil dann ist es nichts.
Ja.
Und das habe ich dann eben wieder gespürt, dass eben nicht nichts ist, sondern dass mich diese Sehnsucht oder auch diese Faszination immer wieder weiterzieht. Und auf kurz oder lang bin ich dann zu den Elisabethinen gekommen, genau.
Cool. Ja, ich habe das auch mal so gesagt gehört. Also das ist zum Beispiel ein Vorurteil, das ich auch hatte, so, du gehst dann hin und dann bist du da für dein Leben. So. Aber ich fand es auch so cool, das so ein bisschen wie beim Dating zu verstehen, so dass man auch mal ein erstes Date haben kann. So, man schaut sich das mal an.
Genau, und man hat eigentlich viele Dates. Also man kommt einmal, es gab Gemeinschaften, da war ich einmal und habe gemerkt, hey, die sind voll nett, aber das ist nicht mein Ding.
Ja.
Und dann war das gut, und man sagt man wie bei einem Date, hey, danke, es war voll nett, aber ich glaube, ihr zwei passen nicht zusammen. Und wenn man dann an einem Ort ist, wo man denkt, ah, irgendwie hier, da muss ich genauer hinschauen, dann macht man sich ein nächstes Date aus. Ja. Und dann geht man nochmal auf Besuch und vielleicht nochmal und nochmal, je nachdem. Und auch im Eintritt, also auch wenn man dann eingetreten ist, macht man nicht am ersten Tag die ewige Profess, sondern auch da ist es ja wirklich über Jahre hinweg ein Prüfen, immer einen Schritt mehr in die Verbindlichkeit hinein.
Ja, voll. Und da bist du jetzt gerade auch in einer zeitlichen Profess, das heißt, du bist noch nicht in deinem ewigen Versprechen.
Genau.
Sondern du hast jetzt mal auf eine bestimmte Zeitdauer versprochen, in der Gemeinschaft mit dabei zu sein, oder?
Ja, genau. Also bei uns ist das so, und das variiert auch ein bisschen von Orden zu Orden. Ich kann jetzt mal von uns reden. Wir haben ein Jahr Postulat, da ist man in Zivil dabei, da ist man quasi wie Gast, einfach auf ein Jahr.
Ja.
Und man prüft dann auch nach diesem Jahr, möchte ich das weitermachen oder sage ich, hey, das war eine spannende Erfahrung, aber irgendwie ist das nicht mein Ding.
Ja.
Und auch die Gemeinschaft prüft, also bei uns wird abgestimmt, jede Schwester kann abstimmen mit Holzperlen.
Ah, echt?
Ja, ganz, ganz alte Geschichte. möchte ich diese Person, möchte ich diese Schwester oder diese zukünftige Schwester, habe ich das Gefühl, die passt hierher und die passt zu uns oder auch nicht. Und dann kommt man ins Noviziat, dann wird man eben eingekleidet.
Ja.
Man kriegt einen weißen Schleier, man kriegt einen Ordensname, und dann hat man 2 Jahre Noviziat, und dann legt man bei uns die Gelübde auf 2 Jahre ab.
Okay.
Und nach den 2 Jahren wird nochmal verlängert auf 3.
Okay.
Und dann nach den insgesamt 5 Jahren mit Gelübde kann man die feierliche Profess ablegen.
Okay, genau. Cool. Da wären wir schon bei meiner ersten Frage. Warum tragen Schwestern so ein lustiges Gewand?
Ja, da gibt es verschiedene Zugänge dazu. Ich persönlich mag den Zugang der Zugehörigkeit. Also ich finde das immer wieder spannend in Linz, die Leute kennen uns. Und ich weiß noch, nach meiner Einkleidung habe ich gemerkt, ja, du bist jetzt plötzlich nicht mehr einfach nur dich selber, sondern du stehst plötzlich für Kirche, für den Orden. Und die Leute gerade in Linz, die sehen uns und die wissen, ah, das ist eine Liesel. Also Liesel, die Linzer sagen gerne, oder die Oberösterreicher sagen gerne Lieseln.
Yeah.
Wir sind die Lieseln. Und das finde ich schön, das gibt eine Zugehörigkeit und das hebt auch Unterschiede auf. Also wir tragen alle das Gleiche, ob wir 85 sind oder 30. Und früher war das auch sehr stark, es gibt dann keine Standesunterschiede mehr. Das ist heute nicht mehr so wichtig.
Yeah.
Aber das war früher ganz, ganz stark, dass alle eigentlich gleich sind.
Mm, schön.
Und ich finde auch, es hat einen Aspekt von Armut. Also ich kaufe mir dann nicht die neueste Hose, weil sie mir gefällt, oder die neuesten Schuhe oder so, weil ich diese Kleidung habe.
Yeah.
Und ich brauche eigentlich dann nichts anderes.
Schön.
Ja.
Okay, zweite Frage. Was machen Nonnen eigentlich den ganzen Tag?
Was machen Ordensfrauen den ganzen Tag? Ja, so unterschiedlich ist das, glaube ich, wie bei jedem anderen.
Ja.
Das Klischee, dass wir immer nur beten, oder? Ich glaube, das willst du hinaus. Ja, das stimmt nicht. Natürlich beten wir. Also unser Tag ist strukturiert durch die Gebetszeiten und auch durch Essenszeiten und auch Zeiten von der Gemeinschaft. Aber dazwischen geht jeder ihrer Arbeit nach. Früher war das bei uns ganz klassisch im Krankenhaus und heute ist das sehr unterschiedlich. Also ich studiere zum Beispiel und gehe nach den Gebetszeiten in der Früh zum Beispiel in die Uni und okay. studiere. Und manchmal komme ich am Mittag zurück fürs Mittagsgebet. Manchmal geht sie das nicht aus, mhm. weil die Uni durchgeht, dann bleibe ich dort. Und am Abend kommt man wieder gemeinsam zusammen fürs Beten und fürs Essen. Dazwischen ist manchmal noch Freizeit oder am Abend ist Freizeit. Also ich glaube, unser Leben ist nicht sehr unterschiedlich zu anderen, außer durch diese Gebets- und Gemeinschafts- und Essensstruktur.
Hm. Du hast jetzt auch gerade schon, ich habe jetzt hier gerade Nonne gesagt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schwester, Nonne, Ordensfrau?
Also Nonnen, es ist jetzt keine wissenschaftliche Definition, gell? Aber Nonnen, kann man sagen, ist das weibliche Pendant zum Mönch.
Okay.
Und Mönch sind eigentlich die, die zurückgezogen leben, eher in strengere Klausur und sich ganz dieser Gottsuche widmen, oft ohne Apostolat. Also, mhm. Und das sind Nonnen sind quasi das Weibliche vom Mönch.
Yeah.
Also Nonnen sind zum Beispiel Benediktinerinnen, das ist so das klassische Beispiel. Und Ordensfrauen sind die eigentlich aktiv sind, also die du draußen auf der Straße siehst, weil sie irgendwo in der Superküche arbeiten oder die als Kindergärtnerin irgendwo sind, die sind weniger auf diese Kontemplation ausgerichtet und auf die strenge Klausur, sondern mehr auf Apostolat.
Mhm.
Und das ist jetzt so die ungefähre Definition. Deswegen bin ich Ordensfrau und im strengen Sinne keine Nonne.
Ja, ja, das ist nämlich... Meistens denken wir das alles.
Ich sage immer, das ist ein gutes Beispiel, ich komme aus einer Bäckersfamilie. Ich sage immer, es ist wie Bäckkonditor und Bäcker. Sie arbeiten beide in der Backstube, sie sehen sehr ähnlich aus, sie tun ähnliche Dinge, aber es ist nicht der gleiche, es ist nicht ganz das Gleiche.
Nicht ganz
der Konditor macht Pralinen und der Bäcker backt Brot. Und es ist ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche. Und kein Bäcker würde sagen, ich bin Konditor, wenn das nicht ist.
Ja, stimmt. Jetzt hast du schon gesagt, mit Klausur und so. Ist jetzt vielleicht bei dir schon anders, aber ein großes Vorurteil, das ich auch gehabt habe, ist, Kloster ist doch wie Gefängnis.
Ja.
Wie ist das so mittelalterlich, oder?
Also nein, es ist kein Gefängnis, das ist ganz wichtig zu betonen. Ich sage immer, Klischees oder Vorurteile sind ja nicht von ungefähr. Also früher war das so, auch wir waren vor dem Konzil streng klausuriert.
Mhm.
Also da ist man eigentlich nicht rausgegangen. Und diese Vorstellung kommt daher.
Mhm.
Und ich will das auch gar nicht absprechen. Es gibt eben Orden wie die Klarissen zum Beispiel, die sind bis heute streng klausuriert. Und ich finde das nicht schlecht. Im Gegenteil, es ist eine wunderschöne Berufung. Nicht meine Berufung, aber eine schöne Berufung, die man auch wertschätzen soll. Mhm. Es ist einfach eine andere Art zu leben.
Ja.
Und wir haben unser Kloster, das ist jetzt sehr klassisch, so wie man sich das vorstellt, wir haben auch eine Klausur, aber wir verlassen eben diese Klausur für unterschiedlichste Tätigkeiten.
Mhm.
Deswegen sind wir jetzt nicht eingesperrt in dem Sinn, auch kein Gefängnis. Aber natürlich hat es Parallelen. Ein großes Gebäude, wo viele Menschen zusammenleben, die sich aber eigentlich nicht ausgesucht haben. das hat natürlich Parallelen, oder?
Ja,
Und früher... Eben durch diese, durch diese strenge Abriegelung. Ja. Mm. Aber das ist heute jetzt bei uns nicht mehr so.
Ja, manche sind vielleicht überrascht, wenn man dann so merkt, ah ja, du kannst auch jetzt hier nach Wien fahren, oder?
Ja, genau.
haben Nonnen ein Handy? Oder Ordensschwester?
Ja, wir haben eins. Ja, doch.
Ihr habt eins, ja. Okay. Aber auch von Gemeinschaft zu Gemeinschaft wahrscheinlich ein bisschen verschieden, oder?
Genau, also das möchte ich noch betonen. Ich kann von uns reden, wie wir leben, wie ich lebe. Vielleicht eine Mitschwester würde wieder eine andere Antwort geben.
Ja.
Und wir haben Handy und Laptop, weil wir einfach auch tätig sind. Also eben an der Uni, ich brauche das alles, um studieren zu können. Und eine Mitschwester, die anderswo arbeitet, braucht es genauso, um ihre Arbeit zu machen.
Ja.
Genau. Und es gibt auch Gemeinschaften, die vielleicht darauf verzichten und die haben ihre Gründe. Ja,
ja, voll. Ist das Leben im Kloster traurig oder langweilig?
Ja, ist mega traurig. Das ist auch so ein Klischee. Das weiß ich wiederum nicht, woher dass das kommt.
Ja.
Weil ich habe eigentlich, Gott sei Dank, ich kenne viele Ordensfrauen. Ich kenne eigentlich fast keine, die traurig sind. Woher dass das kommt, weiß ich nicht. Ob es mit dem Verzicht zu tun hat, dass man das Gefühl hat, Verzicht macht traurig.
Ja.
Mit den Gelübden, das weiß ich nicht. Aber nein, also ich lache sehr viel. Und wir lachen auch eigentlich sehr viel. Und eben die heilige Elisabeth hat gesagt, wir sollen die Menschen froh machen. Und ich kann nur andere froh machen, wenn ich selbst froh bin in meiner Lebensform.
Ja, schön. Gott sei Dank. Heißt ins Kloster gehen einfach, dass ihr keinen Mann gefunden habt?
Ja, genau. Das kann ich erzählen. Ich habe mal Praktikum bei uns auf Intensivstation gemacht, von unserem Krankenhaus. Und wir haben es recht lustig gehabt mit den Leuten da. Und dann fragt mich ein Pfleger, warum geht man eigentlich ins Kloster? Und dann habe ich ihn ganz ernst angeschaut, weil ich Männer hasse. Und er hat dann so, was? Wirklich so, nein. Er hat dann genau, war es jetzt lustig oder nicht? Na, genau, das ist auch ein Klischee. So ist das nicht. Wer ins Kloster geht, muss beziehungsfähig sein. Das ist ganz wichtig. Wer gutes, zölibatäres Leben leben will, muss beziehungsfähig sein. Mhm. Also es ist, darf und soll keine Flucht sein, weil wenn man flieht vor etwas, das funktioniert nicht. Mhm. Also man wird in der Gemeinschaft mit genau den gleichen Problemen konfrontiert, wie man das vielleicht in einer Beziehung hätte, mit Streit, mit Unverständnis, mit Bedürfnissen von anderen oder von sich selber. Mhm. Und wenn man da mit dem nicht umgehen kann, dann wird man, glaube ich, überall scheitern. Ja.
Voll gut. Ja. Seid ihr komplett von der Welt abgeschottet?
Ja, deswegen bin ich hier in Wien. nein, sind wir natürlich nicht. Genau, wie gesagt, wir haben Handys. Die Elternschwestern schauen gerne mal Fernsehen, lesen natürlich Zeitung. Wir haben das Internet. Wie gesagt, wir leben mit den Menschen, für die Menschen. Natürlich haben wir eine Klausur, also eben auch ein Bereich, wo nicht jeder hin kann. Also es ist jetzt kein öffentliches Leben und es gilt es auch ein bisschen zu schützen. Ich sage immer, wie du auch entscheidest, wer in deine Wohnung kann, ist auch bei uns das Kloster ein Rückzugsort, weil sonst kann man sich nirgends erholen. Das ist schon auch wichtig.
Ja.
Und ein guter Umgang mit Medien müssen wir alle, glaube ich, immer wieder beachten, dass wir gesund mit Medien umgehen. Das betrifft mich als Ordensfrau genauso wie dich oder irgendwer ander. Ja,
ja, voll. Ja. Ist gar nicht so leicht. Stimmt es, dass Nonnen ungebildet sind?
Auch da hat mich mal, meine erste Ausbildung ist ja Krankenschwester.
Aha.
Und da hat mich auch mal ein Patient gefragt, haben Sie überhaupt eine Ausbildung? Ich dachte, soll ich jetzt sagen, nein.
Ich mache so, was ich für richtig halt hier.
Genau. Nein, ich glaube, das gab es früher schon, ganz, ganz früher, dass man wirklich so Learning by Doing war. Bei uns, das kann ich wirklich sagen, das macht mich auch froh ein bisschen und auch stolz, war, sobald es möglich war, dass Frauen oder auch eben Ordensschwestern die Ausbildung jetzt zum Beispiel zur Krankenschwester oder zur Pharmakologin oder so gemacht haben, hat man unseren Schwestern das ermöglicht. Das war uns ganz wichtig. Sobald das ging, den Frauen eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen, wo sie auch die Klausur verlassen haben damals, was damals noch nicht so selbstverständlich war, ist uns ganz wichtig bis heute, sonst würde ich nicht studieren. Das Vorurteil kommt sicher von früher, weil früher vielleicht nicht so Wert drauf gelegt wurde. Aber ich denke mir, das spiegelt auch die Gesellschaft wider. So Sachen wie eine Lehre oder so, das war ja damals auch eher mal so, man geht irgendwo hin und lernt das dann halt. Und so institutionalisiert, wie das heute ist, war das ja früher auch noch nicht, vor 200-300 Jahren. Oder?
Stimmt, ja. Herrscht im Kloster eigentlich nur Zickenkrieg?
Da sage ich immer, ich glaube, auch Ordensmänner können sehr stark ziehen. Sage ich jetzt, weil ich kenne ein paar Ordensmänner und was die manchmal erzählt, denke ich mir so. Ich mag diesen Ausdruck Zickenkrieg nicht. Ich glaube, es gibt einfach Differenzen, es gibt Streit, es gibt Meinungsverschiedenheiten zu unterschiedlichsten Themen. Und ich finde wichtig, dass man das irgendwie miteinander klärt und man darf sich auch mal die Meinung sagen. Und ich finde auch, man darf unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Weil wir sind 30 Frauen zwischen, ich weiß nicht, Anfang 90 und bis Anfang 30. Also wäre komisch, wenn alle die gleiche Meinung hätten.
Ja, voll.
Das wäre ungesund, glaube ich.
Ja. Schön, da auch die Menschlichkeit irgendwo zuzulassen.
Und ja, wir leben ja da. Also wir sind ganz normale Menschen mit schrägeren oder weniger schrägeren Vorstellungen.
Ja, ich dachte jetzt, du sagst mit schrägeren und weniger schrägen Menschen.
Das auch. Also es gibt im Kloster, ist ein Spiegel der Gesellschaft, es gibt alles.
Ja.
Ich sage nicht, es sind alle Heilige, es sind nicht alle verrückt, aber dazwischen gibt es alles.
Ja, sehr gut. Okay, nächste Frage. Seid ihr nicht alle nur so graue Mäuse, die so ganz mit Demut umhergehen?
Also das finde ich das Schöne am Ordensleben. Es gibt alles und es gibt stille Schwestern, die zum Beispiel ganz, ganz tief sind. Mhm. Es gibt ganz aktive Schwestern, es gibt sehr mitteilsame Schwestern, es gibt einfach alles.
Ja.
Und das finde ich auch schön, jede darf so sein, wie sie ist. Also es ist keine Schublade oder ein Schema, wo jetzt alle reingepresst werden und so musst du sein, um Elisabethine zu sein. Sondern man darf wirklich sich selber sein. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll und ganz, ganz schön, ja.
Da muss ich jetzt kurz, bevor ich zu meiner nächsten Frage gehe, einhaken, weil ich sie wirklich sehr schön finde. Weil ich finde, bei Klosterschwestern kann man es vielleicht noch mal mehr haben, wie generell als Christ. Aber ich glaube, wir haben manchmal so eine Vorstellung davon, wie Heiligkeit aussieht. Weißt du, wie ich meine? So, oder wie Frömmigkeit aussieht. Ich habe auch mal so mit wem gesprochen, da hatten wir so ein bisschen gescherzt, dass es so eine, weißt du, so eine heilige Stimmlage dann auch gibt. Rede ich nur noch ganz weich und alles ist ganz verklärt. Und ich genieße das immer so, wenn Menschen ganz sie selber sind. Ich finde, das ist für mich sowas, was Gott auch produziert, dass wir immer authentischer noch wir selber werden.
Und ich glaube, das ist der Kern einer jeder Berufung. Werde immer mehr dich selber. Mhm. Werde nicht die Kopie von irgendwem oder ein Ideal, was du glaubst, was so sein soll, sondern Gott möchte, dass du ganz dich selber bist.
Ja.
Und das ist schön, wenn man das irgendwie versucht, kann dir auf den Spur zu kommen. Wer bin ich denn wirklich selber? Nicht, was andere denken, was ich sein soll oder was andere das Gefühl haben, wie man irgendwie jetzt zu reden hat oder so, sondern wirklich sich selber sein. Und das finde ich am Ordensleben schön. Man kann auch ein bisschen eben diese Klischees, die durchaus da sind, einfach auch ein bisschen sprengen und sagen, nein, ich weiß, du denkst, Ordensschwestern sind so und so und so.
Ja.
Und mir macht es auch ein bisschen Spaß, dann zu zeigen, nein.
Voll cool. Ja, und das braucht es auch so. Das ist so erfrischend. Herrlich. Okay, das gefällt mir. Warte mal, was habe ich hier als nächstes? Sind Nonnen, es ist ein bisschen immer dasselbe, aber sind Nonnen verbittert?
Nein, ich muss sagen, es gibt alles. Du wirst verbitterte Ordensfrauen finden, so wie du eine verbitterte Professorin finden wirst oder ein verbitterter Verkäufer finden wirst. Wir sind Menschen und es gibt alles. Es gibt Leute, die sind glücklich in ihrer Berufung und es gibt Leute, die sind vielleicht unglücklich geworden in ihrer Berufung.
Ja.
Es gibt alles und das ist auch wichtig. Ich finde auch, also es gibt alle Zustände im Ordensleben, von der Krise bis zum Hochgefühl und dazwischen alles andere auch.
Cool. Ja. Können sich Nonnen nicht verlieben?
Es wäre schlimm, wenn wir uns nicht verlieben könnten. Das wäre wirklich schlimm. Dann werden wir irgendwie so ein amputiertes Herz, glaube ich. Natürlich kann man sich verlieben. Man kann sich, glaube ich, in jede Lebenslage verlieben. Man muss sich dann einfach fragen, was mache ich jetzt damit? Also das ist ja für jemanden, der in einer Beziehung ist, genau dasselbe. Wenn man in einer festen Partnerschaft ist und man verliebt sich in den Arbeitskollegen, muss man sich auch überlegen, was mache ich denn jetzt? Und wenn ich mich verlieben würde, ist genau dasselbe, muss ich mir überlegen, ich habe ein Gelübde der Keuschheit und ich habe mich jetzt mal für ein paar Jahre für diese Gemeinschaft entschieden. Was heißt das jetzt?
Ja.
Ist das jetzt nur ein Verliebtsein? Das kennen wir alle. Ein bisschen Schmetterlinge im Bauch und das verfliegt dann auch wieder so, wie sie gekommen sind. Oder ist das eine tiefere Entscheidung?
Ja. Sehr schön. Also ihr habt nicht euer Herz amputiert.
Nein.
Haben Nonnen auch Urlaub?
Also wir haben auch Urlaub. Genau. Okay. So wie jeder andere auch. Genau. Das haben wir.
Und ihr gestaltet es dann selber oder wie funktioniert das? Kann man sich so selber so entscheiden, wo man dann hingeht oder wie ist das?
Ja, okay. Ich gehe zum Beispiel viel nach Hause, auch noch zu meiner Familie in der Schweiz. Man kann aber auch sonst mal irgendwo hingehen, mit einer Mitschwester Urlaub machen oder auch, ich habe auch schon Urlaub gemacht mit Ordensleuten aus anderen Gemeinschaften, mit Jüngeren zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Lust und Laune.
Ja, genau. Okay. Ich weiß nicht warum, aber das war tatsächlich ein Google Search.
Achtung.
Haben Nonnen Haare?
Ja, ich weiß schon, woher das kommt. Es gibt ja die, es gibt ja Schleier, wo man die Haare nicht sieht, wo man die wirklich nicht sieht. Und ich glaube, das kommt daher, dass die Leute das Gefühl haben, man sei kahl rasiert oder so. Also man sieht es, glaube ich.
Du hast Haare, kann ich bestätigen.
Genau.
Ich weiß zwar nicht, wie lang, aber du hast auf jeden Fall Haare. Und mit dem Thema der Haare fragen sich die Menschen auch, ob Nonnen sich rasieren dürfen.
Also die Frage wurde mir noch nie gestellt, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Yes. Wenn das als notwendig erschienen wird, dann feel free. Also das ist schon was. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, dass das Leben viel reglementierter ist, als es wirklich ist.
Mm.
Also ich glaube, wir leben freier, als die meisten glauben.
Ja. Ja, das kann gut sein. Das ist nämlich die letzte Frage. Sind alle Nonnen streng?
Also ich halte nicht so viel von Strenge, ich persönlich. Ich glaube, dass Gott uns für die Freiheit und für die Weite erschaffen hat. Und das Glaube auch in die Freiheit und die Weite führt. Natürlich braucht das Zusammenleben Regeln, das ist auch wieder klar, wie in einer Familie. Und es braucht Achtsamkeit für das Gegenüber, für die Mitschwester. Ich kann nicht meinen Ego-Trip fahren, das ist wichtig, glaube ich, aber nicht strenger als andere. Und einfach ein Leben, was Regeln braucht, aber das heißt nicht, dass ich eine Regel streng auslege. Das ist vielleicht auch ein Unterschied. Regeln gibt es überall und wie lege ich sie aus? Und wo ist es auch gut, sie wie auszulegen?
Vielleicht können wir da auch gleich so ein bisschen einsteigen, weil ich finde, das ist ja schon so ein bisschen ein Herzstück, zumindest meiner Ansicht nach, von jetzt so einer Berufung wie deiner, dass man vielleicht von außen erstmal die Einschränkung sieht, was du aufgibst. Aber ich erlebe dich jetzt als sehr fröhlichen Menschen. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie du das erlebst. So, ich finde nämlich, das ist eine Botschaft, die vor allem für unsere Zeit, für meine Generation so notwendig ist, weil ich ganz viel glaube, dass Nein zu etwas oder ein Verzicht oder eine Einschränkung. Wir haben so Angst davor. Also man sagt ja auch oft, wir haben so Angst vor Entscheidungen oder so. Weil wir gern alle Freiheiten behalten wollen, alle Optionen offen. Wie erlebst du jetzt so genau das, was du gerade beschrieben hast, dass Gott uns eigentlich in eine tiefere Freiheit führt, aber durch einen Weg, der scheinbar nach Verzicht oder Einschränkung aussieht? Also wie erlebst du diesen Weg in die Freiheit?
Also ich glaube, es ist normal, dass man natürlich auf das schaut, auf was man verzichtet am Anfang gerade von außen. Weil das ist so, das kann man festmachen. Oder sie verzichtet auf einen Mann und diese Knoten dastehen für unsere Gelübde. Ja. Und man sieht jetzt hier gut, sie sind sehr greifbar, man kann sie gut anschauen.
Ja.
Ich finde das völlig normal, dass man das im ersten Blick tut. Ich finde es aber wichtig für das persönliche Leben, dass es einen anderen Blickwinkel bekommt. Weil wenn ich nur auf das schaue, was ich nicht darf, lebe ich ständig in einem gefühlt defizitären Leben.
Yeah.
Oder dann lebe ich ständig nur in diesem Fokus von, was alles nicht geht. Aber es ist wichtig, den Blick auch zu wandeln, was alles geht und was es mir für eine Freiheit bringt. Was es mir auch für eine Beweglichkeit gibt zum Beispiel. Das merke ich immer wieder, wenn ich keine Familie habe. Also ich hätte mir gut vorstellen können, zu heiraten und Kinder zu haben. Aber ich merke, durch das ich Ordensfrau bin, kann ich ganz anders für Menschen da sein, als wenn ich 2, 3 Kinder habe und mich um die kümmern muss und mit meinem Mann mich absprechen muss. Nicht, dass das schlecht ist, ich finde das sehr schön. Ich habe Kontakt zu einigen Familien und bin immer wirklich beeindruckt und bewegt, wie die den Alltag wuppen, weil das ist heute wirklich nicht leicht. Aber ich merke trotzdem, dass ich irgendwie anders da sein kann für Menschen durch dieses Freisein. Ich bin nicht gebunden an einen Partner. Ich habe eine andere Dimension. Das ist so dieses Elisabethinische, sich dem zuwenden, der jetzt gerade vor mir ist. Und es ist schwierig zu beschreiben, aber ich spüre schon, dass das in einer größeren Freiheit geschieht. Ich finde es aber auch wichtig, das Ganze nicht zu sehr zu spiritualisieren. Es ist einfach auch ein Verzicht. Also das kann man jetzt auch nicht einfach ignorieren und sagen, nein, das ist alles nur wunderbar. Und es tut manchmal auch weh. Also es tut manchmal auch weh, wenn man etwas möchte und dann geht es vielleicht nicht, weil es einfach im Moment so nicht passt oder so. Oder man spricht dann mit der Operin und merkt selber, ja, nein, das ist jetzt eigentlich nicht dran. Es kann aber auch helfen. Also mir hilft es manchmal. Ich bin recht ein Typ, der etwas irgendwie liest oder sieht und denkt sich, ach cool, das möchte ich unbedingt machen. Ja. Und habe schon einen Plan, wie ich das mache und so. Und dann ist es manchmal gut, weiß ich, okay, ich muss mit der Oberin reden. Und das geht manchmal nicht gleich in den nächsten 5 Minuten, sondern ich muss vielleicht einen Tag warten, bis es eine Gelegenheit gibt. Und das ist oft sehr gut für mich, weil dann merke ich plötzlich, hey, ja, warte mal, aber hast du da wirklich Zeit? Ja. Oder ist es vielleicht nicht zu viel? Oder ist es jetzt wirklich dran? Und dann ist das automatisch ein bisschen eine Bremse, dass ich mich nicht irgendwo verliere. Und manchmal gibt es wirklich, dass ich etwas machen will und komme dann, bevor ich überhaupt mit der Oberin spreche, drauf, nein, eigentlich ist es zu viel. Eigentlich ist es zu viel und eigentlich habe ich keine Zeit, eigentlich brauche ich das Studium mehr zum Beispiel. Und dann spreche ich mit der Oberin gar nicht drüber, weil ich für mich entschieden habe, nein, es passt nicht. Und das ist eine Bremse, die da eingebaut wird, die mir persönlich hilft, weil ich sonst, glaube ich, am gleichen Abend mich schon angemeldet hätte.
10 Pferde voraus!
Ja, genau. Und das hilft, also das finde ich, merke ich, das hilft dann nochmal ein bisschen zu bremsen. Und es hilft auch, wenn wer andere drauf schaut. Also es gibt auch Dinge, wo ich merke, da denke ich mir, das wär cool, aber ist es jetzt dran? Und wenn ich das mit einer Mitschwestern besprechen kann, das muss auch nicht nur die Oberin sein, das kann auch die Ausbilderin sein, man schaut gemeinsam drauf und jemand sagt, na, ich glaube, das ist eine gute Idee, mach das, das fühlt sich gut an, dann ist es nicht nur mein Vogel, sondern ich merke, ja genau, da hat der andere auch ein Gespür für und denkt sich, das kann was Gutes sein. Und das ist das Verständnis von Gehorsam. Gemeinsam hinhorchen auf den Willen Gottes und gemeinsam abwägen und nicht nur eben mein Vogel im Nest züchten. Und das tun, was jetzt gerade der Vogel mir eingezwitschert hat, in einer Laune oder in einer Begeisterung. Und trotzdem kann es mal wehtun. Also das finde ich auch, es kann auch wehtun, keine Kinder zu haben. Ja. Das ist einfach auch eine Realität. Das darf man nicht negieren, finde ich. Das gehört auch zum Leben dazu. Es gehört ein Verzicht dazu. Aber der Verzicht allein ist es nicht, sondern es ist auch ein großes Ganzes. Was es in ein großes Ganzes führt es und in eine Freiheit trotzdem.
Das ist auch das, wo ich in der Vorbereitung habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen und das ist jetzt die Frage, die sie formuliert hat. Und ich finde die sehr schön, weil ich finde, sie ist eigentlich eine sehr universale Realität des menschlichen Daseins. Nämlich den Umgang mit unerfüllten Wünschen. Also, dass wir Sehnsüchte haben oder Wünsche. Ich habe da auch in letzter Zeit immer wieder mal drüber nachgedacht, so, ich kann nur ein Leben leben.
Ja, genau.
Und es sind aber viele Lebensentwürfe sehr schön. Und wir leben in einer Zeit, wo es extrem viele Lebensentwürfe gibt, die wir so mitbekommen. Also noch mal mehr wie früher. Ich kann mein Instagram öffnen und ich sehe da jemanden, der auf dem Segelboot lebt. Ich sehe jemanden, der nach Thailand ausgewandert ist und da jetzt, was weiß ich, macht. Ich sehe jemanden, der eine Surfschule gründet. Und ich sehe jemanden, der Missionar in da und da ist. Also so, du kannst so viel täglich präsentiert bekommen und dir ständig denken, ah, das wäre was für mich, ah, das wäre was für mich. Und gleichzeitig hast du vielleicht auch einfach deine persönlichen Wünsche, die du nicht so selber dir herbeiführen kannst, zu befriedigen, sondern manches muss dir halt auch gegeben werden oder kannst jetzt die Liebe nicht machen zum Beispiel oder was auch immer. Oder ja, also einfach der Umgang, ja, wie gehst du mit unerfüllten Wünschen um?
Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer war es, der gesagt hat, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Und das finde ich ganz wichtig. Also, du hast es vorhin schon angesprochen, und es gibt, man kann nicht alles. Ich kann nicht Ballerina werden und ein Eisgeschäft eröffnet und gleichzeitig irgendwie Robbenbabys auf Island retten oder so. Es geht nicht.
Das wäre ein krasses Leben.
Ja. Ich glaube, es braucht eine gewisse Entschiedenheit. Man soll sich mal für was entscheiden. Und das hast du in der vorigen Frage angesprochen, so sich nicht entscheiden können.
Ja.
Dann wird aber für dich entschieden. Also das merke ich auch immer wieder. Ja. Es braucht eine Entscheidung, sei es jetzt für die Robbenbabys auf Island, um dann hier, dort ganz dabei zu sein und das ganz zu machen. Und wenn man sich das Ordensleben ummünzt, man muss irgendwann eintreten, um das zu testen und dann zu merken, ist das was für mich? Und dann merke ich, ja, aber da bin ich ganz dabei. Ich kann nicht in dem Sinn eben auf dem Sofa daheim bleiben und das ich kann mir das überlegen, ja, aber ich muss es irgendwann leben, um es zu merken. Das ist wie eine Beziehung. Ich muss mal in einer Beziehung leben, um zu merken, wie das wirklich funktioniert. Ich kann nicht nur Ratgeber über Beziehungsleben lesen.
Ja.
Und dieses Entscheiden braucht wirklich Mut. Also das ist, was ich immer wieder merke im Gespräch mit Menschen. Da tut man sich einfach schwer, so diesen Sprung vom Sprungbrett. Wo dann kurz mal freier Fall ist. Man wird eh aufgefangen, aber kurz ist halt freier Fall.
Ja.
Und das braucht wirklich Mut. Und ja, da tun sich einfach Menschen, die ja wirklich um eine Berufung ringen, auch manchmal schwer. Das erlebe ich auch, ja. Das ist nicht so leicht. Weil es irgendwie auch was mit Vertrauen zu tun hat, dass eben da, dass man auch aufgefangen wird und dass man nicht in den luftleeren Raum springt, oder?
Ja.
Also ich muss vertrauen darauf, dass unten Wasser ist, wo es mich auffängt und dass ich nicht auf den Boden klatsche.
Ja, voll. Und auch ein bisschen was mit Kontrolle abzugeben. Ja. Also ich denke viel auch drüber nach, so eine Überlegung, die mich bewegt immer wieder, ist, dass ich mein Leben empfangen möchte und nicht nur mein Leben machen, so nach meiner Nase immer alles. So dass das Leben ja irgendwo auch ein Geschenk ist, das wir empfangen, aber eben auch in einer gewissen Begrenztheit. Mhm. Also so Mensch zu sein heißt ja auch, bisschen begrenzt zu sein. Ja. Also ich kann nicht überall sein. Ich kann nicht auf Island sein und gleichzeitig in Italien Eis essen.
Ja.
Also so diese, und irgendwo auch, desto älter ich werde, desto mehr lerne ich das anzunehmen, dass das eben eigentlich auch das ist, was Menschsein ist. Dass du auch mit jeder Entscheidung ein bisschen begrenzter wirst, aber dass das auch Leben bedeutet.
Ja, genau.
Wenn du dich eben nie entscheidest, dann, du hast jetzt gesagt, wird für dich entschieden. Ja, die keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung irgendwo. Und du kommst nie so ganz in die Fülle irgendwie. Also ob es jetzt für eine Beziehung ist oder für einen Job, irgendwo so, man muss sich ja entscheiden, dass was florieren kann.
Man kann sich nicht alle Türen offen halten, oder? Also das funktioniert, weil ich glaube, da geht einer nach der anderen zu und irgendwann wird es schwierig. Und du hast gesagt, im Tun, ja, also ich finde wichtig auch, dass wir als Christen auch tun und auch unser Bestes geben und uns auch beraten lassen, gerade auf so Berufungsfragen und so hingesehen. Und aber immer im Hinterkopf haben, aber es ist noch jemand da, der dahinter steht und der das Ganze überblickt und der das tut, was ich eben nicht kann in der menschlichen Begrenztheit.
Yeah.
Also das ist, finde ich, immer so ein Balanceakt. Nur auf Gott vertrauen ist irgendwie, dann werden wir dem Menschsein nicht gerecht, weil wir dann nicht wirklich unser Potenzial, was wir auch leisten können, im positiven Sinne ausschöpfen. Aber nur auf mich selber vertrauen ist auch begrenzt, weil ich weiß, dass Gott größer ist als das, was ich jetzt mir erarbeiten oder ausdenken kann.
Ja.
Ich glaube, Berufung braucht beides. Mm. Ein aktives Tun, sich mit dem auseinandersetzen und das Vertrauen, dass Gott den Weg mitgeht und dass Gott eigentlich so der Schirmherr ist.
Mm. Ich finde es auch schön, dass du das jetzt so gesagt hast, so irgendwann kommt der Punkt, wo man es mal ausprobiert oder halt, wo du nicht mehr auf der Couch sitzen kannst und jetzt tausendmal nochmal drüber nachdenken, ist es jetzt das oder das? Ich glaube, manchmal denken wir, dass Leben mit Gott die ultimative Sicherheit bedeutet. Also so, wenn ich Gott im Gebet frage, soll ich das oder das machen, wirst du irgendwann ganz klar hören, das ist 100% das, was ich machen soll und das mache ich jetzt. Aber dass das eben nicht die Realität ist und dass du manchmal vielleicht dir vorstellen könntest, vielleicht, ja, könnte sein, und dass du es irgendwann mal ausprobieren musst, aber dass du es nicht ausprobierst mit, ich bin 100% felsenfest überzeugt, ich werde mein Leben jetzt diesen Weg gehen. So, dass es bei dir auch nicht, zum Beispiel, jetzt hast du ja gerade so ein bisschen geteilt, nicht so war, sondern dass du gesagt hast, jetzt probiere ich es mal.
Genau. Natürlich, es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt und Gott spricht mit jedem Menschen anders. Ich kann nur von mir reden, das ist nicht ein Gott sagt dir das und das musst du jetzt tun, weil wo ist dann unsere Freiheit? Mhm. Also Gott lässt uns immer frei, auch auf eine Berufung. Und wenn ich aber Gott ganz klar höre, du musst jetzt Elisabethine werden, bin ich nicht mehr frei. Dann muss ich das tun, weil Gott hat es mir ja gesagt.
Ja.
Also ich glaube, dass das nicht so funktioniert, sondern ich glaube, Gott ist der Leise.
Mhm.
Gott ist das Geheimnis für mich zumindest, der ganz leise unterwegs ist. Und der so leise einen begleitet und der einem immer in der Freiheit lässt zu wählen. Das ist für mich, Gott ist der. Goethe hat ein Gedicht geschrieben, wo er schreibt, du bist der Leiseste von allen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er es auf Gott bezogen hat, aber ich beziehe es auf Gott.
Yeah.
Also Gott ist der, der sich nicht aufdrängt und der trotzdem mit auf dem Weg ist. Und für mich ist Berufung das nicht ein Gott, der, du musst jetzt irgendwie herausfinden, was Gott will und dann musst du es ja tun, weil er hat es ja irgendwie für dich jetzt vorgesehen, sondern Gott ist wie ein Wegbegleiter. Mhm. Aber du kannst nur links abbiegen, Gott geht mit dir links mit. Du kannst rechts abbiegen, Gott geht da auch mit.
Mhm.
Und gemeinsam ist es dann ein Ertasten, wo komme ich in eine größere Fülle hinein.
Mhm.
Und nicht ein Erfüllen von irgendwelchen Punkten, weil das macht einem dann wieder unfrei. Und ich glaube, Gott will unsere Freiheit.
Voll schön, voll schön.
Aber Mut braucht es trotzdem.
Ja. Ja. Wie schöpft man den? Wo kommt er her?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Wo nimmt man Mut her? ich kann nur von mir reden, dieser Mut zum Eintritt kam einfach aus diesem Innen heraus, dieses Gefühl von, eben was ich schon gesagt habe, ich muss es wagen, um es wissen, ob das mein Weg ist. Mhm. Weil ich ganz wirklich im Innen gespürt habe, dieses Leben fasziniert mich. Und ich weiß, es könnte was für mich sein. Ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich ist. Weil ich habe nicht Gott gehört, der gesagt hat, du musst jetzt. Mhm. Sondern es ist so eine innere Sehnsucht, so ein inneres Ziehen vielleicht. Ich mag immer auch Elia auf dem Gottesberg Horeb, dieses leise Säuseln in einem. Und man denkt, ich muss jetzt einfach diesem Säuseln mal vertrauen. Mhm. Und das Gute ist ja am Ordensleben, finde ich, dass diese Eintrittsphase in Stufen verläuft.
Yeah.
Man tritt nicht ein und am nächsten Tag feiert man die feierliche Profess. Sondern es ist so gedacht, dass man Schritt für Schritt weitergeht und dieser Sehnsucht Platz lässt und prüft, ist das wirklich das, was ich gedacht habe oder habe ich mich getäuscht? Weil es kann auch sein, dass ich mir das ganz anders vorgestellt habe und komme dann zum Schluss, das ist ein schönes Leben, aber das ist das Leben nicht für mich. Mhm. Und das ist auch voll okay.
Ja.
Und der Mut, glaube ich, erwächst einfach aus diesem Vertrauen, dass Gott mich nicht fallen lässt, egal wo ich hingehe.
Ja.
Und dass ich Gott nicht verärgere, wenn ich in einem Noviziat bin und sage, ich merke, das ist nicht mein Weg.
Ja.
Also Gott, ich habe das Gefühl, wie für Menschen Gott immer sehr stark in so menschliche Gefühle, jetzt ist er enttäuscht oder so. und Gott ist aber nicht so,
ja.
Glaube ich. Ja.
Ja. Meine Vermutung ist auch, dass es ein bisschen Demut braucht, im Sinne von, also ich erkläre jetzt, wie ich es meine, weil ich glaube, die Neigung, die ich in mir selber beobachte, wenn es auch um Entscheidungen geht, ist, dass ich auf mich selber vertraue. Mhm. Also ich muss jetzt überlegen, A, B und C, was ist der beste Weg, wie bin ich, was passt zu mir, kann ich das machen? Also so irgendwie so viele, ist ja auch nicht schlecht zu überlegen, ist auch gut. Ja, aber so, ich glaube, dass es manchmal so eine Angst entstehen kann, wenn man zu sehr so, ich mache das jetzt. Und wenn es falsch ist, dann ist es ganz schlimm, weil ich habe mich dann getäuscht und ich habe einen Fehler gemacht und ich bin schlecht. Also so irgendwie, ich finde von dem, was du jetzt auch gesagt hast, kommt für mich so eine Gelassenheit rüber. Dieses, was man so viel verwendet, dieses Wort Gottesvertrauen, aber ebenso, was ist es im Letzten? Dieses Vertrauen, da fällt, ich falle in Arme, die liebend sind,
ja, genau.
Auch wenn ich eine Abbiegung nehme, die jetzt vielleicht nicht ganz die meine ist. Und dann würde auch gut sein und mich dadurch irgendwie andere Dinge erkennen lassen oder mich reifen lassen durch diesen Prozess hindurch. Also so irgendwie, wenn mein Vertrauen nicht in mir selber liegt, sondern eben in diesen Gott, der es gut mit mir meint, egal ob ich es jetzt vermassel oder nicht. So. Weißt du, ich meine so.
Ich würde nicht mehr von vermasseln sprechen, weil es ist einfach ein Suchweg.
Genau.
Und jeder, der mal schon in den Bergen war, das macht Schlenker und das geht hoch und wieder runter und man denkt, jetzt bin ich gleich oben und dann kommt aber nochmal ein Hügel dazwischen.
Ja.
Also Umwege erweitern die Ortskenntnisse.
Come on.
Also,
ja. Und das von der Schweizerin.
Ich glaube nicht, dass das falsch ist, wenn ich abbiege, sondern dass Gott eben da mitgeht. Und wir Menschen haben dann das Gefühl, es ist irgendwie falsch oder ich habe mich getäuscht.
Ja.
Aber Gott sagt, nein, nein, jetzt wirst du immer mehr zu dir selber.
Ja.
Also ich glaube, Gott hat da manchmal eine größere Freiheit mit unserem Weg, als wir das selber mit uns haben, weil der Mensch ist ungeduldig und möchte wirklich schnell wissen, wie geht's jetzt?
Ja, das stimmt. Gib mir jetzt alle Antworten A bis C.
Und du hast vorhin von Sicherheit geredet und ich finde immer, Sicherheit gibt es nicht. Also Sicherheit in der Entscheidung, natürlich kann man da mitgehen und das Gefühl haben, ja, das ist stimmig, dieser Weg, Ordensfrau oder was auch immer. Aber man gibt schlussendlich einen Vertrauensvorschuss und sagt, lieber Gott, ich vertraue dir. Ich bin eingetreten und habe meiner Family gesagt, hey, es kann sein, dass ich im halben Jahr wieder dastehe.
Yeah.
Ich habe meine Stelle gekündigt und gesagt, vielleicht komme ich zurück. Haben sie gesagt, ja, melde dich, wir nehmen dich wieder. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Ich bin mit dieser Unsicherheit gegangen, weil diese Unsicherheit hat mir auch die Freiheit schafft, zu sagen, ich prüfe das jetzt. Weil wenn man geht und sagt, ich weiß, es ist es, dann prüfe ich dann noch.
Yeah.
Also Berufung, die nicht geprüft wird, auch irgendwie, also selber, aber auch durch Zweifel, ist irgendwie tot. Also ich soll mich selber immer wieder prüfen und ich glaube auch, dass Zweifel auch immer wieder prüfen. Immer wieder im Sinne von, warum bin ich eigentlich hier?
Yeah.
Was mache ich jetzt hier genau? Yeah. Warum habe ich das gewählt und etwas anderes eben nicht? Und das finde ich, es vertieft dann den Weg und es lässt einen nochmal neu darüber nachdenken. Und manchmal gibt es einen Grund, warum ich eingetreten bin, aber der kann sich auch verändern. Also ich glaube, dass ich vielleicht mit 40 da anders drauf schaue, als ich vielleicht jetzt drauf schaue. Also es ist ja immer wieder ein Weg und ich entscheide mich auch immer wieder neu für das, für diese Lebensform. Oder nicht nur einmal Profess abgelegt und jetzt Häkchen dahinter und es ist erledigt, sondern es ist immer wieder neu eine Entscheidung.
Was fasziniert dich an älteren Mitschwestern, die du hast, was du an, weil du jetzt gerade gesagt hast, in 40 Jahren schaust du vielleicht anders drauf. Was sind irgendwie Früchte dieses Weges, das du in älteren Mitschwestern von dir erkennen kannst?
Also meine ältere Mitschwester mag ich sehr, dass sie Menschen mögen. Also viele sind Krankenschwestern oder haben einfach im Krankenhaus gearbeitet oder auch in der Verwaltung. Und man spürt einfach, sie mögen die Menschen. Und das hat mich, wenn man eben auch das Vorurteil hat, irgendwie eingesperrt und reden mit keinem und so. Und sie mögen einfach die Menschen. Das finde ich so toll. Sie mögen die Mitarbeiter, sie mögen die Patienten. Wenn irgendwer auf Besuch kommt, dann sind sie so offen und fragen. Und das bewegt mich immer wieder, weil sie wurden sicher auch mal enttäuscht. Und sie wurden sicher auch mal irgendwie, hätten sicher auch Erlebnisse gehabt, zum sagen, also ist alles ein bisschen mühsam mit den Menschen. Aber das sind sie nicht. Das beeindruckt mich immer sehr. Und natürlich, das bringt wahrscheinlich das Alter mit sich, eine gewisse Gelassenheit. Also sie wissen auch, Dinge vergehen wieder. Nichts bleibt für immer und so. Und das finde ich irgendwie auch bewundernswert. Eine Gelassenheit, die aber nicht in Gleichgültigkeit umschlägt. Weil das könnte ja auch sein, oder? Dass sie sagen, ist mir alles egal. Aber das haben sie nicht, sondern so eine fröhliche Gelassenheit. Und dieses, eben was die Heilige Elisabeth gesagt hat, wir sollen die Menschen froh machen. Ich erlebe meine Gemeinschaft wirklich als frohe Gemeinschaft. Mit wenig so Miesepeter. Und das bestärkt mich immer wieder selbst irgendwie auch.
Ich fand es mal sehr schön. Ich kann mich erinnern, wie ich in Spanien unterwegs war. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Sind wir einmal in einem Kloster in die Messe gegangen. Und es war ein Dominikanerkloster in Avila. Das waren Brüder. Und ich habe da so ein bisschen mit meinen Vorurteilen gegen Kloster gekämpft. Und ich weiß noch, wie ich so zu Gott gesagt habe, schau dir diese traurigen alten Männer hier an. Und ich hatte eine Freundin dabei, die hat gesagt, Stefanie, komm, wir reden mit einem der Brüder und so, einfach stellen uns vor und so. Und ich so, ja, ich kann nicht mehr Spanisch, egal, okay, ja, machen wir. Aber nur, wenn sie rauskommen, weil die gehen ja meistens nach dem Gebet dann gleich in die Klausur. Jedenfalls kam einer dann nochmal nach dem Gebet raus, so übergebeugt, so mit Buckel, weißt du so. Und ich habe mir von Weitem schon gedacht, ach schau, ich habe fast Mitleid mit ihm, dieser arme Alter. Und dann haben wir kurz mit dem gesprochen. Meine Freundin hat so ein bisschen gedolmetscht mit Spanisch. Aber ich sag's dir, der hat mich angeschaut. In dem Moment sind mir die Tränen gekommen, weil der hat ein ganz faltiges, der war alt, weißt du so. Aber seine Augen waren wie so zwei Perlen, wo einfach wie so Quellen der Jugend rausgeschaut haben. Das hat mich so getroffen, weil das war für mich so, boah, ich sehe hier eine Frucht von diesem Leben. Und es würde mich ein Kind anschauen, Wahnsinn. Aus diesem alten Gesicht, weißt du so. Das war wirklich so bewegend, wo echt so Vorurteile von mir ein bisschen korrigiert wurden, auch wo ich mir denke, boah, ich sehe, der ist mehr er selbst geworden, der ist freier geworden und kindlicher geworden, was ja auch, Gott sagt, werdet wie die Kinder, oder so. Boah, das war so bewegend, wirklich.
So Lebendigkeit im Alter, weil irgendwie das Alter ist dann nicht festzumachen an einem Lebensalter in dem Sinne, sondern dann ist innen drin was ganz lebendig, was vielleicht bei jemand anderes, der 25 ist, schon erloschen ist.
Voll, wir kamen dann auch raus und haben jemanden nach einer Restaurantempfehlung gefragt, der saß da auf einer Bank, einfach irgendein Mann halt von dort. Und irgendwie so dieser Kontrast war sehr stark, weil ich so innerlich mir so mit diesen Dings gerungen habe, so von Einschränkungen und Leben in der Welt voll frei und so. Und der war, den wir gefragt haben nach einem Restaurant, der war super bitter irgendwie, weil es ist so gar nicht freundlich, hat sich war einfach nicht interessiert an uns. So. Also nicht, dass das immer der Fall ist, aber so, es ist eben nicht, wie wir denken, dass das eine Freiheit bedeutet und das andere ist Gefängnis, sondern da, wo du bist, bist du froh.
Ja, genau.
Ja, das fand ich irgendwie sehr schön. Die Zeit mit dir fliegt so. Ich muss mich richtig beeilen, dich noch Fragen zu stellen, die ich dich stellen wollte. Wie gehst du mit Einsamkeit um? Also das ist vielleicht ein bisschen ein Riesenthema, aber so, ich weiß nicht, so nur um es anzuschneiden, weil es vielleicht schon auch ein Thema ist, das in unserer Zeit viele von uns betrifft, egal in welcher Lebensform wir leben. Aber Wie gehst du persönlich damit um oder wie hast du gelernt, damit umzugehen?
Also ich glaube, ich lerne immer noch.
Ja.
Man lernt nie aus. Und eben so lange bin ich noch nicht dabei. Ich finde einfach wichtig ist, es herrscht oft das Gefühl, ja, im Kloster bist du nie allein, weil du 30 Mitschwestern hast. Mhm. Und das ist auch ein Trugschluss.
Mhm.
Also zum Ordensleben gehört Einsamkeit dazu.
Mhm.
Das gehört einfach dazu und das ist an sich nochmal nicht weder gut noch schlecht. Wichtig finde ich schon, dass man sich bewusst ist, wenn man eintritt, das ist ein Thema. Wenn ich gar nicht allein sein kann, muss ich genauer hinschauen, was ist denn da und warum kann ich das nicht. Aber man kann es eben auch lernen. Das finde ich auch ganz wichtig.
Mhm.
Und wie geht man damit um? Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich merke einfach, dass es mir zwischendurch wirklich auch gut tut. Ich brauche das auch, mal Zeit für mich, um wirklich ein bisschen zu regenerieren, irgendwie in die Stille zu kommen, ein bisschen aufzutanken. Und es gibt aber auch Einsamkeit, die einem nicht lieb ist. Also es gibt auch Momente, wo man sagt, ich hätte jetzt gern meine Familie da oder ich hätte jetzt gern 10 junge Mitschwestern da, die es leider auch nicht gibt.
Yeah.
Oder ich würde jetzt gern irgendwas anderes machen als das, was ich jetzt gerade mache, aber das geht jetzt halt irgendwie nicht. Ich glaube, da geht es einfach mal darum, dass wir das Gefühl einfach mal anzunehmen, ja, jetzt ist da Einsamkeit und das ist okay, das darf sein. Das gehört, wie du sagst, zu jedem Leben dazu.
Ja.
Man hat immer so das, glaube ich, oft das Gefühl, man muss das wegdrängen oder das darf nicht sein. Nein, das darf sein. Also das ist nichts Schlechtes.
Ja.
Es darf mich nicht krank machen oder es darf mich nicht krank machen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber Einsamkeit gehört zum Leben in Gemeinschaft dazu. Also es braucht immer beide Seiten irgendwie. Und dann ist die Frage, wie gestalte ich diese Einsamkeit in einer positiven Weise und wenn es mir halt mal zu, wenn es mal negativ ist, dann auch das annehmen und sagen, ja, das gehört auch dazu. Ein Gefühl der Einsamkeit kann man, glaube ich, in jeder Lebensform haben.
Ja.
Und wie gehe ich damit um, in dem Sinn, dass ich einfach auch manchmal auch aushalte. Also manche Dinge, das erlebe ich auch in der Pflege, manches muss man einfach aushalten.
Ja. Das ist gut.
Man kann es nicht immer gleich alles wegwischen und sagen, ist schon wieder gut.
Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig fürs christliche, also fürs Leben generell, gar nicht mal nur fürs christliche Leben, aber auch fürs christliche Leben vielleicht noch mal mehr, weil wir so gerne gleich eine Antwort geben, so, Jesus liebt dich.
Ja, genau.
Also so irgendwie so dieses, das finde ich sehr gut, so dieses Aushalten können, höre ich auch immer wieder, wenn jemand gerade eine schwierige Zeit durchmacht, will er nicht unbedingt, dass du ihm jetzt gleich 1000 Antworten präsentierst, wie es besser wird, sondern er will vielleicht einfach mal, dass du da bist und dieses Unbequeme mit ihm aushältst.
Genau.
Und das, ja, das finde ich sehr schön, dass du das so sagst.
Und auch selber, also man muss mal sich selber auch aushalten mit all dem, was eben vielleicht nicht gut ist oder was schwierig ist oder wo ich etwas möchte, was jetzt einfach nicht geht. Ja, muss ich einfach aushalten, dass das nicht immer nur sparkling, happy-clappy ist.
Ja, voll. Ja. Dass man echt Mensch ist mit allem, was dazugehört. Ja, voll. Das fand ich eine spannende Frage. Ich stelle sie jetzt, weil ich mir denke, vielleicht kann es schon sein, dass man als Laie auf Ordensleute schaut und sich irgendwie denkt, boah, ihr habt sicher einen privilegierten Zugang zu Jesus. Also so wie du mit Jesus sprichst, so kann ich nicht mit ihm. Es ist so irgendwie so, als wärt ihr so special. Wie würdest du das beantworten, so wenn Leute denken so, ja, bet du für mich, weil du bist ja next level.
Ja, wurde mir wirklich auch schon von Jugendlichen gefragt, ob wir jetzt quasi da eine auf dem Treppchen eins höher stehen als alle anderen und da sie ganz klar sagen, nein. Mhm. Also wenn man die Konzilstexte liest, weiß man auch ganz klar, dass das nicht so ist.
Yeah.
Wir sind alles Gottsucher.
Mhm.
Und es gibt in dieser Gottsuche unterschiedliche Lebensformen.
Mhm.
Und da stehen wir alle am gleichen Platz.
Yeah.
Und ich sehe das Ordensleben auch nicht als etwas, was ich jetzt irgendwie erreicht habe oder was ich jetzt, mir hat mal wer zur Einkleidung geschrieben, jetzt hast du es quasi geschafft. Und ich denke mir so, nein, also es fängt erst jetzt an.
Yeah.
Also Ordensleben ist nicht, ich habe Gott gefunden und jetzt kuschle ich mich da irgendwie ein, sondern für mich ist das Ordensleben, und ich glaube, das wäre auch, wenn ich nicht im Orden wäre, für mich ist das Leben eine Gottsuche. Also mein Ordensleben ist die Gottsuche.
Schön.
Und da bin ich genauso am Anfang wie jeder andere auch oder genauso vorgeschritten oder wo auch immer. Also da gibt es keine Hierarchie.
Mhm.
Wir sind alle Gottes Kinder und er ist mit uns auf dem Weg.
Mhm.
Und eben für mich ist er oft dieses Geheimnisvolle und deswegen sehe ich das Leben als eine Suche und auf dem Weg mit ihm, zu ihm irgendwie. Und nicht ein schon angekommen sein, weil ich jetzt ein Habit trage.
Ja, schön.
Ja.
Und was fasziniert dich eigentlich am Ordensleben?
Das ist ganz schwierig zu benennen, merke ich immer wieder. Das ist wie, wenn man jemanden fragt, warum hast du den Mann geheiratet? Ja.
Ganz klar, weil er so schöne Haare hat.
Ja, genau. Es ist so eine Mischung aus allem. Einerseits finde ich es einfach schön, in Gemeinschaft zu leben und gleichzeitig aber auch eben Zeiten für mich zu haben. Mhm. Also ich möchte nicht 24/7 mit anderen zusammen sein, auch wenn ich Menschen wirklich sehr gerne habe, aber ich brauche auch Zeiten für mich und Zeiten für Gott, und das ermöglicht mir das Ordensleben. Dann ist es mir wichtig, eine Spiritualität, also ich finde eben die franziskanische Spiritualität einfach sehr bestärkend, sehr bejahend, und ich finde es schön, versuchen, in den Wegen des heiligen Franz Christus ein bisschen nachzufolgen und auf den Spuren der heiligen Elisabeth. Also das war mir immer wichtig, eine Spiritualität zu finden, wo ich merke, ja, das passt irgendwie zu mir. Das sind irgendwie manchmal die gleichen schrägen Vorstellungen. Und das merke ich schon, das Franziskanische passt einfach irgendwie zu mir. Und am Ordensleben fasziniert mich auch, nebst dem Leben in Gemeinschaft, dass es auf Menschen ausgerichtet ist. Mhm. Also ich hätte mir nie vorstellen können, jetzt ich persönlich in ein geschlossenes Kloster zu gehen, wo wenig Kontakt mit Menschen ist. Es ist auch da nicht kein Kontakt, aber wenig oder weniger, sagen wir es vielleicht so. Ich wollte immer mit Menschen irgendwie was tun und mit Menschen unterwegs sein. Und das ermöglicht mir das Ordensleben auch, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu sein und mit ihnen dann irgendwie auf dieser Gottsuche auch zu sein. Ja.
Schön. Ja. Dieser Podcast heißt ja Unverschämt katholisch. Und was ich damit eigentlich meine, ist, dass ich oft erlebt habe, dass ich mich so ein bisschen entschuldige für meinen Glauben. Also manchmal in verschiedenen Kontexten oder so. Dass ich eigentlich möchte ich so leben, dass ich so voll dazu stehe, weil ich es schön finde und weil es für mich eben Freiheit bedeutet und so. Und das meine ich mit unverschämt. Also so quasi ohne Scham zum Glauben zu stehen. Nicht, dass man gemein ist, sondern einfach so, wir müssen uns dafür nicht schämen. So, schämt euch nicht des Evangeliums. So, das ist der Frohbotschaft Christi. Und deswegen frage ich meine Gäste immer, warum sie unverschämt katholisch sind.
Da kommt mir das erste in den Sinn. Natürlich ist der Habit immer ein Zeugnis. Mhm. Also egal, wo ich hingehe, man sieht sofort irgendwas mit Kirche. Ja. Zumindest die meisten Leute sehen das, irgendwas mit Kirche.
Ja.
Wird auch mal gefragt, bist du von der Kirche? Ja. Leute, die ein bisschen mehr wissen, wissen dann, ah, okay, Orden. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah, franziskanische Orden, die das quasi den Habit auch lesen können. Und das ist irgendwie schön, es ist eben ein Zeugnis. Es ist manchmal auch aber belastend, weil man ist halt nie ganz privat. Mhm. Man ist auch nie unauffällig, man fällt halt sehr auf.
Ja.
Da ist es schon manchmal ein bisschen unverschämt katholisch, merke ich, wenn man im Habit durch Wien rennt oder durch Linz oder durch die Schweiz. Das ist so. Ich merke aber auch, dass manchmal trage ich den Habit und manchmal trägt er aber auch mich.
Mhm.
Also manchmal hilft er mir auch, quasi von außen das auszufühlen. Oder wenn ich es mal nicht so fühle, kann er mir helfen, von außen eine Stütze zu sein und zu sagen, na schau, passt dir eh gut.
Ja, schön.
Genau, also Ordensleben ist manchmal schon ein bisschen unverschämt. Aber ich glaube, immer mit Herz.
Ja, voll schön. Und wenn du jetzt noch so, keine Ahnung, wenn jetzt jemand zuhört, der sich die Frage stellt, so könnte das vielleicht was für mich sein, was wäre so deine Message, die du mitgeben willst?
No pressure. ja, mutig sein. Ich glaube, es braucht viel Mut. Mehr Mut, als man oft glaubt, wenn man dann von außen hinschaut. Wenn man da drinsteckt in einem Entscheidungsprozess, braucht es wirklich Mut. Mhm. Aber auch Vertrauen, dass einem der Mut auch geschenkt wird. Mir hat mal eine Ordensschwester gesagt, für die Situation, wo du drin steckst, kriegst du den Mut auch. Und das ist auch meine Erfahrung. Dieser Tag vom Eintritt, denke ich mir rückblickend immer, Jesus Gott, wie hast du das damals geschafft? Mhm. Aber du kriegst den Mut für die Situation. Und das möchte ich eigentlich jeder und jedem sagen, ihr kriegt den Mut.
Mhm.
Und empfehlen, jetzt ganz konkret würde ich einfach auch, geht's mal mitleben irgendwo. Mhm. Schaut euch Klöster an, was euch, wo ihr das Gefühl habt, das könnte was sein. Seid auch da mutig, schreibt da eine Mail hin und sagt, kann ich mal Wochenende kommen.
Mhm.
Und das hilft, einfach mal ein Gespräch zu führen, mal ein Stundengebet mitzubeten, mal eine Mahlzeit mitzuessen. Und dann spürt man innerlich, kommt da ein Klang, kommt da ein inneres Anklingen in mir zu dieser Lebensform.
Mhm.
Und schaut auch Verschiedenes an, das finde ich auch gut, weil man merkt dann, wie unterschiedlich die Orden sind und dass man nicht eben von einem Orden auf alle schließen kann.
Voll.
Ja.
Cool. Wir sind schon am Ende der Zeit, es hat richtig Spaß gemacht mit dir, danke.
Ja, danke dir, es war wirklich interessant. Ja. Volle Fragen.
Cool, danke dir.